NDR Info. Echo des Tages.
Es begrüßt Sie Andreas Flocken. Das Echo des Tages heute unter anderem mit folgenden Themen. Warten auf den Rücktritt von Berlusconi. Parlament hat Reformpaket verabschiedet. Syrien wird suspendiert. Arabische Liga reagiert auf Unterdrückung der Oppositionsbewegung durch Assad. Banken in die Schranken. Protestkundgebungen gegen Geldinstitute in Frankfurt und Berlin. Sicherheitsbehörden in der Kritik. Reaktionen auf die neuen Erkenntnisse der sogenannten Dönermordserie. Und gegen Ende der Sendung, wie gewohnt am Wochenende, das Wichtigste vom Sport. In Italien geht eine Ära zu Ende. Silvio Berlusconi steht vor dem Rücktritt. Nach dem Senat hat vor rund einer halben Stunde auch das Abgeordnetenhaus dem Sparpaket zugestimmt. Anschließend, so hat es bisher immer geheißen, wird Berlusconi zurücktreten. Stefan Tröntle in Rom, aber noch ist Berlusconi nicht zurückgetreten. Wie ist der Stand?
Der Stand ist, dass momentan eine allerletzte Kabinettssitzung der Regierung Berlusconi stattfindet, bei der sich Silvio Berlusconi von seinen Ministern verabschiedet, bei der er selbst verabschiedet wird. Und wie hier zu hören ist, wird es wohl noch anderthalb Stunden dauern, weil es ja auch terminiert wird, bis Berlusconi sich auf den Quirinalshügel begibt und dann im Präsidentenpalast bei Staatspräsident Napolitano seinen Abschied formal einreichen wird. Das ist das, was hier momentan zu hören ist. Wann genau das jetzt sein wird, ist unklar. Es ist nur klar, dass das passieren wird heute. Im Zentrum von Rom haben sich sehr, sehr viele Menschen versammelt, auch Berlusconi-Gegner natürlich vor dem Parlament, da wurde der Platz sogar von der Polizei geräumt, aber auch vor dem Präsidentenpalast warten nun die Bürger darauf, dass Berlusconi erscheint, dass er erstens wegfährt unten am Parlament und dann eben oben beim Präsidenten hinkommt, um seinen Rücktritt einzureichen.
Berlusconi ist ja auch ein politischer Überlebenskünstler. Ist denn eine Überraschung durchaus noch möglich oder geht nun wirklich die Ära Berlusconi definitiv heute zu Ende?
Also diese Frage hat durchaus eine Berechtigung, ja. Aus dem einfachen Grunde, weil nämlich bis gestern Abend alle Italiener, mit denen ich gesprochen habe, nicht daran geglaubt haben, dass der tatsächlich zurücktritt. Aber er wird zurücktreten heute Abend. Das ist also sehr, sehr sicher. Er hatte auch Mitte der Woche schon gesagt, er habe Garantien gegeben. Es hat sich ja, als die Märkte abgeraucht sind, Staatspräsident Napolitano nochmal eingeschaltet, hat gesagt, also er hat mir das gesagt, das ist sicher, das ist garantiert. Und insofern wird er zurücktreten, weil er kann auch hinter diese Worte nicht mehr zurück. Wenn er das nicht täte, dann wäre das Image von Italien komplett ruiniert. Man sieht das ja auch an den Vorbereitungen für eine Übergangsregierung, was hier gerade passiert. Also die Ära Berlusconi, auch seine persönliche politische Laufbahn, werden heute Abend zu Ende gehen.
Es heißt, der frühere EU-Kommissar Mario Monti soll neuer Regierungschef werden. Zu hören ist aber auch, dass es gegen ihn im Berlusconi-Lager Widerstand gibt.
Ja, die Berlusconi-Partei PDL, die dürfte wohl implodieren deswegen, weil nämlich einige sagen, wir unterstützen so eine Regierung nicht, andere sagen hingegen doch, aus Gründen der Staatsräson müssen wir das machen und da gibt es sehr, sehr heftige Anfeindungen und Lagerkämpfe momentan. Einige sind aus der Partei ausgetreten, haben sich jetzt dieser gemischten Gruppe im Parlament angeschlossen. Man muss mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also Berlusconi hat wohl seinen Widerstand gegen Monti aufgegeben. Die Frage ist, ob er da irgendwie einen Deal ausgehandelt hat. Er wollte vielleicht seinen Vertrauten Gianni Letta, das ist sozusagen sein Kanzleichef, als Minister sehen. Vielleicht ist ihm das gelungen. Auf jeden Fall haben sich Monti und er heute Mittag schon zum Mittagessen getroffen im Regierungssitz. Und da wird man wohl vermutlich auch schon über den Übergang gesprochen haben.
Aber wie wird eine Regierung Monti denn regieren können? Wer wird sie stützen? Wird es eine große Koalition geben oder welchen Rückhalt wird er im Parlament haben?
Also das ist ein Governo Tecnico, das gab es hier schon ein paar Mal, das ist so also eine Technokratenregierung, furchtbares Wort auf Deutsch, wo vor allem Fachleute drin sind und keine Politiker. Herr Monti ist ja zwar EU-Kommissar gewesen, aber er ist vor allem ein Wirtschaftsprofessor. Und hier findet gerade das sogenannte Toto Ministri statt, also das Ministerlotto. Wie man hört, sollen da vor allem Fachleute eben die einzelnen Ressorts besetzen, also unter anderem ein Unirektor für die Bildung und Ähnliches. Und man muss mal gucken, was dabei rauskommt. Diese Regierung soll unterstützt werden, also auf jeden Fall von der Opposition, die hat sich dazu bereit erklärt, von allen Oppositionsparteien. Und sie braucht aber eben auch Unterstützung aus der PDL, also aus der Berlusconi-Partei. Wie groß die dann sein wird, wie lange die auch unterstützen wird, das ist die große Frage. Sicher ist auch klar, wenn es dann zu schlucken gibt, wenn es an Sparmaßnahmen geht, an Renten oder an Kündigungsschutz, dann wird diese Regierung vermutlich auch auf wechselnde Mehrheiten angewiesen sein. Vielleicht auch deswegen hat Staatspräsident Napolitano gesagt, er wolle eine möglichst große Zustimmung für diese Übergangsregierung haben, redet von 500 Stimmen, die Mehrheit liegt bei 316.
Silvio Berlusconi wird an diesem Abend zurücktreten. Informationen waren das aus Rom von Stefan Tröntle. Versprochen hat der syrische Staatschef Assad bisher vieles: Reformen und einen Dialog mit der Opposition. Außerdem hat er vor kurzem einem Friedensplan der arabischen Staaten zugestimmt. Doch den Worten folgen bisher keine Taten. Im Gegenteil, die Opposition wird weiter unterdrückt. Und nun hat die Arabische Liga reagiert. Auf dem heutigen Krisentreffen wurde Syrien bis auf Weiteres ausgeschlossen. Aus Kairo, Martin Dohm.
Die Arabische Liga in Kairo zeigt heute das, was sie angeblich niemals besaß. Sie zeigt ihre Zähne. Sie zeigt sie dem Regime Bashar al-Assads und sie handelte bei dieser Krisensitzung diesmal so schnell und entschlossen, wie sie es noch nie in ihrer 65-jährigen Geschichte getan hat. Nur 3 Stunden vergingen, dann trat der Regierungschef des Golfstaates Katar vor die Medien und nannte einen Punkt nach dem anderen. Erstens, Syriens Mitgliedschaft in der Arabischen Liga wird ab dem 16. November bis auf Weiteres ausgesetzt und die syrische Delegation ausgeschlossen. Zweitens, die arabischen Mitgliedstaaten der Liga sind aufgefordert, ihre Botschafter aus Damaskus abzuziehen. Drittens, es werden wirtschaftliche Sanktionen verhängt. Viertens, die Vereinten Nationen sind aufgerufen, Syriens Bevölkerung vor weiteren Angriffen zu schützen. Und so weiter und so fort. Was der Scheich aus Katar trocken vom Blatt ablas, ist ein Strafkatalog gegen ein Land, das 1945 zu den Gründungsstaaten der Arabischen Liga gehörte, das in der arabischen Welt seit Jahrhunderten einen Führungsanspruch erhebt, das bis heute einen enormen Einfluss hat in dieser Region. Diese Beschlüsse, sagt dann auch Katars Regierungschef Thani, seien allen hier schwer gefallen, denn Syrien liege allen Arabern sehr am Herzen. Das syrische Volk ist damit gemeint, nicht mehr das Assad-Regime, das sich nun erstmals auch offiziell ausgeschlossen sieht aus dem Kreis der arabischen Brüder. Von den 22 Mitgliedern wollten bislang immerhin 5 eine derartige Isolierung verhindern: Sudan, Jemen, Libanon, Algerien und Irak. Nun sind nur noch 2 übrig geblieben, sagt Generalsekretär Nabil el-Arabi, Jemen und Libanon. Der Irak hat sich enthalten. Der Libanon, der auf Gedeih und Verderb von Syrien abhängt und den Damaskus schon immer wie ein nationales Anhängsel behandelt, hätte es sich schlichtweg nicht leisten können, die Sanktionen gegen den großen Nachbarn mitzutragen. Im Jemen klammert sich Präsident Abdallah Saleh mit aller Gewalt an die Macht. Ein Potentat, genauso skrupellos wie Assad, genauso bereit, sein Land um des eigenen Machthungers willen zu zerfleischen. Dass die Arabische Liga dem nicht länger zusehen will, hat wohl weniger etwas mit einem geistig-moralischen Bewusstseinswandel zu tun. Dahinter steht eher die Befürchtung, dass die grausamen Handybilder aus Syrien, die vielen Flüchtlingen mit ihren Leidensgeschichten, all dies bei Millionen Arabern noch mehr Unruhe auslösen könnten, als ohnehin schon spürbar ist. Dass die Arabische Liga den Weg freimachte für den Sturz Gaddafis und eine westliche Militärintervention in Libyen ausdrücklich unterstützte, war längst nicht so erstaunlich wie dieser heutige Beschluss gegen Syrien. Gaddafi hatte sich bei den arabischen Machthabern durch ständige Beleidigungen und Provokationen derart unbeliebt gemacht, dass sie ihn nur noch loshaben wollten. Aber dass nun auch Assad ins Visier kommt, ist mehr als erstaunlich. Der Aufruf an die UN, die Syrer zu schützen, sei kein Aufruf zur militärischen Intervention, hat Liga-Präsident Arabi heute erklärt. Aber er ist eine Warnung. Die Arabische Liga zeigt sich damit handlungsfähiger und entschlossener als der UN-Sicherheitsrat.
Ein Bericht von Martin Dumm. Bei seiner Wahl zum FDP-Chef hatte Philipp Rösler versprochen, ab heute wird die FDP liefern. 6 Monate später nun die Ernüchterung. Die letzten Landtagswahlen gingen verloren. Die FDP kämpft weiterhin mit der 5%-Klausel. Auf dem Sonderparteitag an diesem Wochenende in Frankfurt geht es daher vor allem um die Frage, wie die Liberalen aus dem Umfragetief herauskommen können. Über den Auftakt des FDP-Parteitages Peter Mücke.
Die Hoffnungen waren groß, die Erwartungen riesig. Und Philipp Rösler war der enorme Druck anzumerken. Nervös, fahrig, defensiv begann er seine mit Spannung erwartete Rede, mit der er nicht weniger wollte, als der verunsicherten FDP neuen Mut zu machen.
Wir bleiben niemals liegen. Wir stehen auf. Wir werden kämpfen für Freiheit, für Verantwortung, für unser Land, für die Menschen, die in unserem Lande leben. Jetzt erst recht. Vielen Dank für Aufmerksamkeit.
Die gut 4 Minuten Applaus waren eher höflich als euphorisch. Rösler war nach seiner knapp einstündigen Rede sichtlich erleichtert, die Delegierten eher nicht. Richtig Stimmung im Saal gab es eigentlich nur einmal, als Rösler den politischen Gegner angriff.
Nur mal eine Schrecksekunde gedacht, was in Deutschland los wäre, wenn Rot-Grün regieren würde oder eine große Koalition. Wir hätten enorme Verschuldung, wir hätten keinerlei Wachstum. Wir würden nicht über Steuergerechtigkeit sprechen, sondern über Steuererhöhung. Und natürlich hätten wir flächendeckend einen gesetzlichen Mindestlohn. Wir hätten eine staatliche Schnüffelei, wir hätten die Einheitsschule, wir hätten die Frauenquote. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist gut, dass es eine Partei gibt, die sich gegen diesen Zeitgeist an dieser Stelle stellt.
Röslers Botschaft: Die FDP ist die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Die einzige, nachdem die CDU nun einen Kurswechsel beim Mindestlohn angekündigt hat.
Für die Lohnfindung sind die Tarifpartner zuständig und niemals der Gesetzgeber.
Da gibt es auch kein Vertun.
Am Morgen hatte sich der Bundesvorstand dazu entschlossen, einen Dringlichkeitsantrag zum Thema einzubringen. Der Parteitag soll noch einmal das Nein zum Mindestlohn bestätigen. Hauptthema heute war jedoch der schwelende Streit um den Eurokurs in der Partei.
Ich werde mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, verhindern, dass die Grundachse unserer Partei verschoben wird. Wir bleiben klar proeuropäisch mit der notwendigen wirtschaftspolitischen Vernunft, liebe Freundinnen und Freunde.
Derzeit läuft ein Mitgliederentscheid, bei der die FDP entscheiden soll, ob sie der Linie der Parteiführung folgt oder der Euro-Rebellen um den Finanzpolitiker Frank Schäffler, der den dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM verhindern will.
Und deshalb ist es besser, man schaut jetzt der Wahrheit ins Gesicht und schuldet jetzt hart um. Und gleichzeitig schafft man eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem Euro für die Länder, die im Euro nicht wettbewerbsfähig werden können.
Der Applaus für ihn war eher mäßig. Ein Beschluss zum Eurokurs wird hier in Frankfurt nicht getroffen. Doch die Parteiführung machte deutlich, dass sie ihren Eurokurs durchbringen will. Und so gaben sich auch Fraktionschef Brüderle und Außenminister Westerwelle kämpferisch.
Es kann uns doch nicht so gut sein, dass wir vergessen, warum Europa gemacht worden ist. Europa hat einen Preis. Ja, aber es hat auch einen Wert. Und wer den vergisst, macht einen historischen Fehler, liebe Freundinnen und Freunde.
Dafür feierte die Partei ihren ehemaligen Vorsitzenden, den sie noch vor einem halben Jahr vom Hof gejagt hatte. Auch Brüderle wurde von den Delegierten gefeiert. Auch ein Zeichen dafür, dass viele in der Partei enttäuscht sind von Rösler. Der muss jetzt eine Vision entwickeln, wie er die FDP wieder aus dem Tief führen will.
Schluss mit der Trauer, Schluss mit den Tränen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Zeit, die Taschentücher wegzustecken.
Ein Bericht von Peter Mücke. Die Eurokrise und die Spekulationen auf den Finanzmärkten. Für Kritiker gibt es hier einen Zusammenhang. Vor allem die Banken müssen sich zurzeit viel Kritik gefallen lassen. Demonstrationen gab es heute in Berlin, aber auch in Frankfurt. Dort wurde unter dem Motto Banken in die Schranken das Bankenviertel mit einer Menschenkette umzingelt. Über die Protestveranstaltung in der Finanzmetropole Andreas Gielen.
In Frankfurt herrschte Volksfeststimmung. Rund 10.000 Menschen protestierten und feierten. Jung und alt standen Hand in Hand rund 2,5 Kilometer entlang der Straßen der Frankfurter Innenstadt. Eine Laola-Welle jagte die andere und laute Musik ertönte aus den Lautsprechern, die auf Transportern standen. Es herrschte eine Stimmung, wie man sie nur zu Karneval erwarten würde, wenn Motivwagen durch die Straßen ziehen. Viele waren gekommen, weil sie mitfeiern und nicht, weil sie sich am Protest beteiligen wollten.
Tja, ein bisschen aufstehen, mal sagen und mal mitmachen. Vor allem irgendwie sich so fühlen, als ob man auch mal was mitmachen kann. Ja, genau.
Ich finde es ganz wunderbar, dass es generationenübergreifend ist.
Und selbst die Schilder, die einige Teilnehmer in die Höhe hielten, zeigten, dass sie sich zwar einmischen wollten, aber in einer Form, die humoristische Züge trägt. Auf einem Plakat stand zum Beispiel »Lieber Spekulatius als Spekulationen«. Laut, aber friedlich forderten dann doch einige eine Regulierung der Banken, forderten auch, dass riskante Finanzgeschäfte verboten werden sollen und dass die Bundesregierung den Worten klare Taten folgen lässt, nämlich die Einführung einer Vermögens- und einer Finanztransaktionssteuer. Sprich, die Verursacher der Eurokrise sollen für die Kosten des Rettungsschirmes aufkommen.
Zusammen gemeinsam aufstehen und die Welt verändern.
Es geht ja nicht, dass irgendwie so ein paar Spekulanten einen ganzen Staat bankrott machen.
Zu der Protestaktion und der Menschenkette rund um das Bankenviertel in Frankfurt hatte das globalisierungskritische Netzwerk Attac aufgerufen. Zusammen mit dem Kampagnennetzwerk Camp Act, ein Forum im Internet für Menschen, die sich in politische Entscheidungen einmischen wollen. Mit dabei waren auch die Aktivisten der Occupy-Bewegung in Frankfurt, die schon seit Mitte Oktober ein Protestcamp vor der Europäischen Zentralbank aufgeschlagen hat. Ihre Forderungen mit Attac würden sich in vielen Bereichen decken, sagt Claudia Keet aus dem Protestcamp. Deswegen habe man sich auch der Attac-Demonstration in Frankfurt angeschlossen.
Unsere Ziele manifestieren sich meines Erachtens in unserer Lebensweise, darin, wie wir miteinander umgehen, darin, was wir hier leben. Wir leben hier Menschlichkeit, Solidarität, Kooperation, Liebe, Mitgefühl, diese Dinge, die das Leben wirklich glücklich machen, das leben wir hier.
So manchem könnte das vorkommen wie ein Rückblick in die 68er-Bewegung. Und tatsächlich fanden sich bei der Demonstration auch viele Teilnehmer, die schon damals auf die Straße gingen.
Das ist eine nette Veranstaltung, in der sich auch Alt-68er da mal wieder jung fühlen können.
Aus Frankfurt Informationen von Andreas Gielen. Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Jahrelang tappte die Polizei im Fall der sogenannten Dönermordserie im Dunkeln. 9 ausländische Ladenbesitzer wurden erschossen, außerdem eine Polizistin. Nun zeichnet sich ab, begangen wurden diese Verbrechen möglicherweise durch Rechtsextremisten. Rechtsextremisten, die in den 90er Jahren unter Beobachtung des Verfassungsschutzes standen. Vor diesem Hintergrund geraten jetzt immer mehr die Sicherheitsbehörden in die Kritik. Ostberlin, Carsten Schabowski.
Nach der Wende im Fall der sogenannten Dönermorde werden die Warnungen von einer neuen Qualität rechter Gewalt immer lauter. Die Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Claudia Roth, fragt zum Beispiel:
Was ist los in einem Land, wenn es ganz offensichtlich rechtsextremistischen Terror gibt? Was ist da an Aufklärung nicht passiert? Ich will wissen, was geht hier los in einem Land, wo in München, wo in Nürnberg, wo in Dortmund Dönerbudenbesitzer getötet werden, wo man über Jahre gesagt hat, die bringen sich eben selber um.
Nach den neuen Erkenntnissen will auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen 2 ungeklärte Straftaten wieder aufrollen. Im Klartext ein Anschlag auf jüdische Aussiedler an einer S-Bahn-Haltestelle in Düsseldorf im Jahr 2000 und ein Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße 2004. Dort wohnen vor allem Türken. Die Täter hatten eine selbstgebaute Nagelbombe auf einem Fahrrad deponiert und per Fernsteuerung gezündet. 22 Menschen wurden verletzt, 4 davon schwer. NRW-Innenminister Ralf Jäger von der SPD.
Wir haben jetzt Informationen aus Thüringen erhalten, dass ganz offensichtlich DVDs und Tatbeschreibungen, die vor Ort gefunden worden sind, auf die Kolbstraße hinweisen. Das wird gerade ausermittelt. Wir müssen davon ausgehen, dass es möglicherweise dort eine Verbindung zwischen dieser Tätergruppe gibt, einerseits und andererseits im Anschlag auf der Kolbstraße in Köln.
Gleichzeitig wird aber auch über Pannen beim Verfassungsschutz spekuliert. Die 3 mutmaßlichen Drahtzieher der insgesamt 10 Morde an Türken, Griechen und einer Polizistin waren den Behörden bereits in den 90er Jahren bekannt, verschwanden dann aber aus dem Blick der Verfassungsschützer. Der SPD-Politiker Oppermann sagte in Berlin, man müsse fragen, was bei den Ermittlungen schiefgelaufen sei. In Sicherheitskreisen wird spekuliert, die 3 aus Thüringen stammenden mutmaßlichen Täter könnten vom Verfassungsschutz eine neue Identität bekommen haben und dann als Verbindungsleute in die rechte Szene geführt worden sein. Der Thüringer Verfassungsschutz hat allerdings keine Hinweise darauf. Dass die Behörden den 3 keine weitere Aufmerksamkeit mehr schenken, kann sich NRW-Innenminister Ralf Jäger nur so erklären.
Ja, die haben sich natürlich auch unüblich verhalten gegenüber, wie sich sonst terroristische Gruppen verhalten. Sie haben sich nicht öffentlich zu diesen Taten bekannt. Sie haben auch in der eigenen Szene damit nicht geprahlt, was ja eigentlich sowohl im Links- als auch Rechtsterrorismus durchaus typische Verhaltensmuster sind. Das heißt, die Zusammenhänge zwischen diesen Taten waren gar nicht offensichtlich.
Der niedersächsische Verfassungsschutz meint, das sei möglicherweise der schlimmste Fall in Deutschland seit Jahren. Vergleiche mit dem Linksterrorismus der Roten Armee-Fraktion RAF seien aber verfehlt. Der Hamburger Verfassungsschutz will auf jeden Fall prüfen, ob es noch weitere Fälle geben könnte, die damit in Verbindung stehen. Die Vorfälle werden Thema bei der Innenministerkonferenz im Dezember sein und der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kolat, fordert zum neuen Nachdenken auf.
Wie kann sowas in einer offenen Gesellschaft eigentlich passieren? Das sind ja keine dummen Leute, die haben alle die Taten ganz genau vorbereitet und auch umgesetzt. Ich bin fassungslos.
Ein Bericht aus Berlin von Carsten Schabowski. Gerüchte gab es immer wieder. Vor allem in Boulevardzeitungen wurde viel spekuliert und gemutmaßt. Heute nun hat sich Oskar Lafontaine in Saarbrücken erklärt. Auf dem Landesparteitag der Linken teilte er mit, dass er sich von seiner Frau getrennt habe. Und dann sagte Lafontaine auch etwas zu Sarah Wagenknecht, der Vizechefin der Linken. Christian Otterbach weiß mehr.
Die Delegierten in der Turnhalle des Saarbrücker Stadtteils Brebach staunten nicht schlecht, als der linke Landesvorsitzende Rolf Linzler den Überraschungsgast des Parteitages begrüßte. An der Seite von Oskar Lafontaine betrat die stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken die Halle und nahm neben ihm Platz. Am Schluss seiner Rede dann das Bekenntnis Lafontaines.
Und nur noch ein paar Bemerkungen in eigener Sache. Ich mache es ganz kurz. Die eine oder andere wird sich gewundert haben, dass Sarah heute unser Gast ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich lebe seit einiger Zeit getrennt und bin seit einiger Zeit eng mit Sarah befreundet. Das war es dann auch und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ein kurzer Satz. Aber Gerüchte um Lafontaine und Wagenknecht gibt es im politischen Berlin schon länger. Damit soll es aber auch nach dem Willen von Wagenknecht jetzt wohl ein Ende haben.
Ich denke, dazu ist jetzt alles gesagt. Ich bin morgen in Boppard, da hat die rheinland-pfälzische Linke ihren Landesparteitag und ich dachte, es ist doch ganz interessant, heute auch mal bei der Saarlinken vorbeizuschauen.
Zuvor hatte Oskar Lafontaine in seiner Rede vor den saarländischen Delegierten wieder mal kräftig ausgeteilt. Gegen die internationale Finanzwirtschaft, gegen die deregulierten globalen Märkte und gegen die schwarz-gelbe Bundesregierung. Kanzlerin Merkel versuche zusammen mit Nicolas Sarkozy aus Frankreich, die Euro-Krise in Ländern wie Griechenland mit alten neoliberalen Rezepten zu lösen.
Das heißt, sie wollen Löhne kürzen, sie wollen Renten kürzen, sie wollen den öffentlichen Dienst beschneiden, sie wollen die öffentlichen Investitionen kürzen. Das ist doch ein irres Programm. Wie kann ein Land wieder auf die Füße kommen, wenn man die Konjunktur, die Wirtschaft völlig abwürgt? Es ist nicht zu fassen, mit wie viel Unverstand heute in Europa regiert wird.
Beim linken Landesparteitag in seiner saarländischen Heimat war Lafontaine wieder mal ganz der Alte. Angriffslustig, scharfzüngig und er hat sie wieder alle überrascht.
8 Monate sind inzwischen vergangen seit dem schweren Reaktorunglück von Fukushima. Die genauen Folgen sind noch nicht absehbar. Das Gelände ist jedenfalls verstrahlt. Der Betreiber TEPCO versucht aber, den Eindruck zu vermitteln, man habe alles im Griff. Wohl auch deshalb durften heute erstmals Journalisten kurz die Atomanlage besuchen. Peter Kujat berichtet.
In entsprechender Schutzkleidung, mit Atemmaske und Geigerzähler ausgestattet, begleiteten sie den zuständigen Umweltminister Goshi Hosono. Aus einem Bus heraus durften sie die zerstörte Anlage fotografieren und filmen. Die Bilder, die in den Abendnachrichten der japanischen Fernsehstationen gezeigt wurden, entsprechen denen, die TEPCO in den letzten Monaten veröffentlicht hat. Die anfängliche Forderung des Energiekonzerns, die Aufnahmen zuerst überprüfen zu wollen, hatte TEPCO zurückgenommen. Vor dem Besuch auf der Anlage hatte die Journalistengruppe Gelegenheit, das J-Village genannte Dorf zu besuchen, das als Kontrollpunkt und Basislager für die Arbeiter im havarierten AKW genutzt wird. Früher war die Sportstätte, 20 Kilometer südlich von Fukushima 1, ein Fußballtrainingslager. Die Arbeitsbedingungen haben sich wesentlich verbessert. Die Situation ist viel stabiler im Vergleich zu früher. Aber es ist noch ein langer Prozess und ich kann nicht sagen, was noch vor uns liegt. So einer der Arbeiter, die auf dem Gelände Schutt und Trümmer beseitigen oder dabei helfen, die Umgebung zu dekontaminieren. Mittlerweile gibt es im J-Village Schlafgelegenheiten für über 1000 Mitarbeiter, ordentliche Duschen und Kantinen. Während der Krisenzeit mussten die Menschen meist auf dem Boden schlafen, gab es keine Möglichkeit, etwas zu kochen. Rund 3000 Mitarbeiter von TEPCO, Hitachi oder deren Vertragsunternehmen sind täglich auf dem Gelände von Fukushima 1. Vor und nach dem Betreten müssen sie durch eine automatische Schleuse gehen, die ihre äußere radioaktive Belastung misst. Auch so eine Einrichtung fehlte zu Beginn der Krise. Die Bilder zeigen, dass an einer extra Stelle die gebrauchten Schutzanzüge gelagert werden. Mittlerweile sollen es mehr als 480.000 Stück sein. Da sie radioaktiv belastet sind, können sie nicht einfach verbrannt, sondern müssen entsprechend entsorgt werden. Während ihres kurzen Aufenthalts heute wurde von den hauptsächlich japanischen Journalisten zwischenzeitlich ein Wert von 500 Mikrosievert pro Stunde gemessen. Einer der wenigen der früheren Arbeiter, die im japanischen Fernsehen aufgetreten sind, schilderte ganz andere Bedingungen. Ich war als Bauarbeiter tätig und habe Schutt weggeräumt. Die Strahlenbelastung war so hoch, dass wir nur in Schichten von 10, 20 Minuten arbeiten konnten. Es war unmöglich, für längere Zeiträume auf der Anlage zu arbeiten. Seit einigen Wochen ist die Temperatur in den Reaktoren relativ konstant unter 100 Grad. Die geschmolzenen Brennstäbe scheinen mittlerweile ausreichend gekühlt zu werden, auch wenn jüngst erhöhte Xenonwerte auf einen kurzzeitigen Anstieg der Kernspaltungsprozesse hingewiesen haben könnten. Die Regierung und der Betreiber TEPCO hoffen, bis Ende des Jahres die Anlage endgültig stabilisiert zu haben. Der erste kurze Besuch der Medien im AKW Fukushima 1 stellte aus ihrer Sicht einen weiteren Schritt in diese Richtung dar.
Es ist 18.54 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen auf den Internetseiten von ndr.de/info oder wdr5.de. In der vergangenen Woche wurde der Hausarzt des Popstars Michael Jackson wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Demnächst wird das Strafmaß verkündet. Conrad Murray hat lange in der Öffentlichkeit geschwiegen, was in der Todesnacht von Michael Jackson geschah. Jetzt hat sich der Arzt zu Wort gemeldet. Aus Los Angeles, Jan Tussing.
I don't feel guilty. Because I did not do anything wrong.
Ich fühle mich nicht schuldig, weil ich nichts falsch gemacht habe, aber ich bin sehr traurig über den Verlust. Michael Jacksons Hausarzt Conrad Murray meldet sich nach 2 Jahren zum ersten Mal zu Wort in einem Exklusivinterview in der amerikanischen Today Show.
I am very, very sorry for the loss of Michael.
Michael war ein persönlicher Freund und es ist sehr schmerzhaft. Es geht mir sehr zu Herzen.
It's been painful.
Während des 6-wöchigen Gerichtsprozesses lehnte der Kardiologe es ab, sich zu äußern. Der Staatsanwalt wies dem Arzt nämlich minutiös die vielen Fehler nach, die schließlich zum Tod des Popstars geführt hatten. Fehler Nummer 1: Conrad Murray gab dem Popstar Propofol und verließ dann den Raum. Der Arzt beteuert aber, er habe Michael Jackson nur 25 Milligramm verabreicht, ihn einschlafen sehen und dann 2 Minuten den Raum verlassen.
Okay, how long?
Wie lange aber, glauben Sie, dauert die Wirkung von 25 Milligramm?
With the effect of 25 milligrams of propofol.
Aber konnte er sicher sein oder war es nicht doch fahrlässig?
No.
Murray will uns glauben machen, dass die Wirkung von 25 Milligramm längst aufgehört habe, als er aus dem Raum trat. Aber Fakt ist, die Autopsie hat viel mehr Propofol in Jacksons Körper festgestellt, als Murray angab. Fehler Nummer 2: Murray versäumte es, den Notarzt sofort zu rufen. Warum?
No one is allowed to come upstairs.
Niemand durfte ins Haus, außer Herr Jackson. Sogar die Sicherheitskräfte durften nicht in den ersten Stock.
His securities are not allowed to enter the house.
Klingt nicht überzeugend, denn nach 20 Minuten befahl er ja schließlich doch, dem Bodyguard den Notarzt zu rufen. 5 Minuten später waren sie da. Fehler Nummer 3: Der Arzt verschwieg dem Notarzt, dass er Propofol gespritzt hatte. Warum?
And that's a very sad reason, because
die Wirkung von 25 Milligramm Propofol war längst verblasst, sagt er. Es bedeutete also nichts.
25 Milligramm and the effects gone means nothing.
Aber sollte das nicht lieber der Notarzt selbst entscheiden? Conrad Murrays Erklärungen sind schwach und er konnte die 12 Geschworenen ebenso wenig überzeugen wie die Fans von Michael Jackson. Am 29. November muss Murray wieder vor Gericht erscheinen. Dann wird schließlich das Strafmaß verkündet.
Und weiter nun mit dem Sport. Bei Thorsten Alles geht es jetzt um 2 Themen, Fußball und Formel 1.
Und mit der beginnen wir auch. Da hat sich Sebastian Vettel heute beim Qualifying zum großen Preis von Abu Dhabi zum 14. Mal in dieser Saison die Pole Position geschnappt. Damit stellte der Red Bull-Pilot den Rekord des Briten Nigel Mansell aus dem Jahr 1992 ein, wenn auch auf den letzten Drücker, wie Andrea Otto berichtet.
Es war die letzte Sekunde im Qualifying. Da hatte Sebastian Vettel noch eine Überraschung für seine Gegner parat. Raus auf die Strecke, drauf aufs Gas. Pole Position. Damit hatte er selbst nicht mehr so ganz gerechnet und so gab es danach Freudengeschrei über den Boxenfunk.
Ja gut, ich meine, es ist natürlich der Moment, der dann rauskommt, wo alles von einem abfällt. Gerade gestern habe ich mich nicht wohl gefühlt, heute war das Auto besser und ich denke, heute war ich auch besser drauf und am Ende hat es dann geklappt und wenn das dann eben von einem abfällt, dann kommt es einfach raus.
Solange die Sonne noch am Himmel von Abu Dhabi zu sehen war, lief es nicht ganz so ideal für Vettel. Doch kaum ging die unter, kam Vettel aus der Reserve. Und so startet Vettel im Rennen vor den beiden McLaren, Lewis Hamilton und Jenson Button. Auch Michael Schumacher fühlte sich in der Dunkelheit, also am Ende des Qualifyings, wohler als zu Beginn. Er wurde 8. hinter seinem Teamkollegen Nico Rosberg.
Das vorletzte Rennen in dieser Saison beginnt dann morgen um 14 Uhr deutscher Zeit. Erst am nächsten Dienstag muss die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder antreten, dann steht in Hamburg ein weiteres Testländerspiel gegen die Niederlande an. Nach dem 3:3 gestern in der Ukraine soll dabei wieder ein Sieg rausspringen, egal mit welchem System Bundestrainer Joachim Löw dann spielen lässt.
Gegen Holland wollen wir unabhängig jetzt, wie wir spielen vom System her. Die Grundprinzipien in unserem Spiel bleiben gleich. Also die Philosophie, wie wir spielen wollen, die ist ja, sagen wir es mal, relativ klar. Und gegen Holland wollen wir natürlich ein gutes Spiel machen, selbstverständlich.
Soweit Bundestrainer Joachim Löw, der am Dienstag auf jeden Fall auf Marcel Schmelzer verzichten muss. Der Dortmunder hat mit einer Wadenzerrung die Heimreise angetreten. Im Hamburger Mannschaftsquartier eingetroffen sind dagegen am Vormittag Miroslav Klose, Manuel Neuer und Marco Reus. Das Trio hatte aus unterschiedlichen Gründen in Kiew gefehlt. Ein kurzer Blick in die 3. Liga. Da haben sich Preußen Münster und Arminia Bielefeld im Westfalen-Duell 0:0 unentschieden getrennt. Erfreulicherweise blieb es bei dieser als Hochsicherheitsspiel eingestuften Partie weitestgehend ruhig. Und abschließend noch eine Meldung vom Eishockey. Da hat die deutsche Nationalmannschaft beim Deutschlandcup in München im zweiten Spiel die erste Niederlage kassiert. Die DEB-Auswahl musste sich der Slowakei 3:6 geschlagen geben und hat damit keine Chance mehr auf den Turniersieg.
Das Sportgeschehen zusammengefasst von Thorsten Ahles und das war's für heute im Echo des Tages. Morgen eine neue Ausgabe. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.